Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Blockchain und als Gast begrüße ich Nyan Wu.
Hallo.
Herzlich willkommen. Dürft ruhig mal applaudieren. Sehr gut. Thema Blockchain. Wir haben gesagt, es gab eine Rahmenbedingung für das Gespräch. Wir reden nicht über Kryptowährungen.
Genau, das habe ich dir ganz klar gesagt, dass wir das erstmal ausgrenzen.
Genau. Nein, aber das hat auch exakt meine Erwartung auch eigentlich getroffen. Ich würde gerne mal das Thema Blockchain wirklich vorne anfangen zu verstehen. Generell, was steht denn hinten dran hinter der Technologie? Wo kommt die eigentlich her? Warum braucht man sowas wie Blockchain? Und deswegen finde ich super, wenn wir uns heute mal sozusagen dem Thema Blockchain von ganz vorne nähern. Mhm. Aber jetzt erstmal vielleicht zu dir. Erzähl mal 3, 4 Sätze zu dir. Du hast ja auch, sag ich mal, eine bewegte Vergangenheit in der Digitalisierung hinter dir. Fangen wir mal vorne an. Was ist dein Heritage? Wo kommst du her?
Genau, wo komme ich her? Ich bin gebürtig aus Vietnam, bin aber als Boat People oder eine Generation der Boat People nach dem Krieg nach Deutschland gekommen, 83. Und seitdem, sage ich mal, alles durchlebt in Deutschland. Kindergarten, Grundschule, Ausbildung, sogar Bundeswehr war ich gewesen. Und Studium und jetzt habe dann nach meinem Studium in der Informatik und kurzen Abflüge als Mediengestalter, letzte Woche war ja Tom Klose da.
Ja, genau.
Und ich bin eigentlich auch gelernter Designer eigentlich, habe das gelernt von der Schnieke und habe gesehen, dass es nicht so viel Zukunft hat, Printbereich, und habe dann einen Abschlänger in Informatik gemacht nochmal. In einem kleinen Ortschaft im Schwarzwald studiert mit 6000 Einwohnern, Furtwang nennt sich das, für alle Furtwanger. Schöne Grüße da. Genau, und habe dann nach dem Studium bin ich dann nach Vietnam, habe die Gelegenheit dort zu arbeiten, bei einer Schweizer Firma. Dort 2,5 Jahre Projektleitung gemacht im Softwareentwicklungsbereich und danach für ein vietnamesisches Startup gearbeitet, da eine Zweigstelle aufgebaut von 0 auf 12 Mitarbeitern. Und nach knapp 4,5 Jahren haben wir uns entschieden, wieder nach Deutschland zu kommen, wegen Familiengründung und meine ganze Familie eigentlich hier in der Ecke leben, also Rhein-Main-Gegend. Genau. Und jetzt, was mache ich jetzt? Nach 2,5 Jahren Startup-Bereich habe ich mich wieder selbstständig gemacht als Freelancer, Berater, habe Startups als Kunden, KMUs als Kunden und schimpfe mich als Intrapreneur, also digitaler Kopf für Unternehmen, Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, was sie mich brauchen. Genau. Habe da 2 Kunden und heute auch wieder ein Gespräch mit einem anderen Startup hier aus Mainz. Und bin Hands-on-Mensch. Programmiere, designe, mache Vertrieb und Marketing. So der Generalist für alles, was man so braucht im digitalen Leben.
Sehr gut. Du bist ja genau der Richtige für uns hier.
Genau, und letztes Jahr habe ich Blockchain entdeckt und verbringe meine Zeit, 80% meiner Zeit eigentlich mit dem Thema Recherche und baue hier in Mainz eine Community auf, weil ich einfach sehe, dass Bedarf da ist. Leute, so die Education, also warum gibt es überhaupt diese Technologie neben diesem Massenphänomen oder Wahrnehmung oder Bitcoin und jeder hat nur Bitcoin und denkt dann große Dollarzeichen, aber da steckt noch viel mehr hinten dran und aus diesem Grund habe ich dieses Meetup gegründet und wir sind beim ersten Event 50 Leute gewesen und jetzt im Durchschnitt jeden Monat treffen wir uns, so 20 und 30 Leute treffen sich. Das sind Unternehmen als auch Privatleute und die Resonanz ist ganz gut und das gibt auch Motivation weiterzumachen.
Ja, sehr schön. Du hast es gerade schon selber angedeutet. Also warum hat jemand mal sowas wie eine Blockchain erfunden? Also fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Was war damals, was löst eine Blockchain?
Also ganz genau, dann holen wir mal aus.
Ganz
weit. Wir haben das Jahr 2007, 2008 und da hatten wir die Finanzkrise. Ja, die große Finanzkrise mit der Immobilienblase, die passiert ist in Europa und Amerika. Und da hatte in der Zeit ein Mensch, man weiß nicht, ob das ein Mann oder Frau ist, ein Synonym oder ein Pseudonym, der nennt sich Satoshi Nakamoto. Und er hatte in einem Forum von Kryptografen eine Nachricht reinplatziert mit einem White Paper. Ein White Paper ist eine Art wissenschaftliche Konzepterarbeitung mit mathematischen Formeln und so weiter und so fort, wie so eine Blockchain funktioniert. Ja? Er hatte nie Blockchain als Wort genutzt. Und hat das hingeschrieben als Lösung als Gegenpol zur Finanzsystem. Also, dass man dezentral eine Währung entwickelt, einen wortwörtlichen E-Cash. Also, zitiert E-Cash hat er es genannt. Und hat es so platziert in die kryptografische Community. Und dann hat sich alles langsam bewegt. Ja, und er hatte ein Jahr lang an seinem Protokoll, Bitcoin-Protokoll, entwickelt und 2009, sag ich mal, den sogenannten Mainnet gelauncht und seine ersten Bitcoins, sag ich mal, Transaktionen gemacht. Und seitdem hat sich das in den letzten 10 Jahren entwickelt. Leute im Open-Source-Bereich nahmen dann teil, haben mitentwickelt da stehen wir nun. Er hat irgendwas losgelassen in die Welt und es hat ein Selbstläufer geworden. Und die Software ist Open Source. Jeder kann damit arbeiten und einblicken, wie das funktioniert. Und 2010 hat dieser Name, Pseudonym, sich dann verabschiedet aus der Community und man hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ja, es gibt verschiedene Gerüchte, wer das ist, aber gefunden hat man ihn noch nicht.
Aber das ist schon, das war damals mit der Absicht, eigentlich eine neue Währung zu entwickeln. Aber die Idee von Blockchains geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Ne? Also wenn man das noch weiter verallgemeinert. Ne? Ist auch schon ein bisschen älter eigentlich als, ist ja schon, glaube ich, fast 30 Jahre alt.
Ja, also die Konzept, also verteilte Systeme, das ist schon, ist nicht neu. Und E-Cash oder E-Cash-Systeme gibt es auch schon vorher, bevor es Bitcoin gab. Aber alle waren auch zentralisiert. Und das war das eigentlich der große Knackpunkt. Es gab E-Gold damals, ich weiß nicht, ob 1990, war recht erfolgreich gewesen. Nur da das zentralisiert war, konnte Regulierung, das heißt Staaten, US-Staat, da auch Einheit gebieten und haben dann eben Argumente aufgebracht. Es wurde dann, sag ich mal, Money Laundering, Geldwäsche geschaffen und irgendwie sind sie dann geschlossen worden. Ja.
Okay, hast es gerade gesagt, also das war zentral. Heutzutage diese Blockchain-Technologie ist dezentral. Was bedeutet das? Also wirklich vielleicht mal so einfach erklärt, dass das jeder versteht.
Genau, also die Technologie, also dezentral heißt, stellt euch vor, ihr habt eine Software, ein Programm, das läuft normalerweise ja auf einem Server. Ja, heute in der Cloud oder so, nehmen wir Facebook oder Google, sind Software, die in der Cloud arbeiten. Und die gehört einem Unternehmen. Hingegen sind, sag ich mal, Blockchain-Protokolle wie Bitcoin dezentral. Die laufen auf verschiedenen Servern. Ja, jeder kann teilnehmen. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel einen Rechner hinstellen und sagst, okay, du bist jetzt eine sogenannte Full Node, ein Server, der unterstützt, sag ich mal, das komplette Netzwerk. Ja, es ist nicht restriktiv, das heißt, jeder kann teilnehmen. Das heißt, du hast alle Datenbestände, du kannst alle Transaktionen auf diesem Server speichern und es gibt weltweit Tausende von diesen Servern, die teilnehmen. Und das ist der Begriff dezentral. Ja? Das heißt, die Software und die Daten sind verteilt auf allen Systemen.
Und wer reguliert dann quasi, dass das auf welchem Server jetzt was passiert?
Das macht die Software selbst. Okay. Du vertraust der Software und du vertraust dem Quellcode. Genau.
Okay. Und wenn ich jetzt solche Transaktionen lostrete, und das ist zum Beispiel keine Währung, was gibt es denn, mach mal ein Beispiel, was gibt es denn sonst noch für klassische Anwendungen für Blockchains?
Ich glaube, wir müssen da ein bisschen einen Schritt zurückgehen.
Gerne.
Und sagen, okay, also diese Frage, warum? Klar, haben wir jetzt gehört, dass irgend so ein Verrückter das in die Welt gesetzt hat, aber was für ein Kernproblem löst es eigentlich? Und da würde ich gerne mal ein Beispiel mit dem Apfel machen, was ich auch auf dem ersten Meetup gemacht habe. Deine Kollegin hat gemeint, sie hat es nicht ganz verstanden, aber wir versuchen es erstmal.
Wir erklären es so lange, bis es alle verstehen. Ja. Aber Äpfel haben wir da, wir haben sogar mehr Obst noch hier.
Ja, ein Apfel. Genau. Also im Meetup habe ich keinen Apfel gehabt, habe ich eine Banane genommen. Aber nehmen wir einfach an, du und ich, wir sitzen hier auf dem Sofa. Du kennst mich, ich kenne dich und du vertraust mir. Ja? Ich vertraue dir, weil wir uns kennen persönlich. Und wenn ich dir jetzt, sag ich mal, diesen Apfel gebe, ja, so, wir haben jetzt so eine Transaktion gemacht. Also ich gebe ihm und jetzt müsst ihr mir, keine Ahnung, 1 Euro geben, so, hast du 1 Euro da. Dann haben wir jetzt einen Vertrag beschlossen, ja, weil er uns vertraut. Jetzt stellt euch mal vor, der Oliver würde jetzt, sag ich mal, in Amerika in einem Silicon Valley sitzen und ich würde ihm jetzt aus Ingelheim oder hier aus Rheinhessen Äpfel verkaufen. Würde er mir vertrauen, wenn er mich nicht kennt? Würdest du mir jetzt irgendwie Geld geben und ich sage, ich habe jetzt 10 Kisten Äpfel im Lager? Eigentlich nicht, weil, und was brauchen wir dafür normalerweise?
Ein Vertrag.
Ein Vertrag und eine Plattform, eine Bank, ein Notar, PayPal, eBay, irgendwelche Plattformen, Treuhänder, sag ich mal, das für uns machen. Ja. Mhm. Weil wir dir den Vertrauen sagen, okay, die werden das schon richtig machen, weil die den Oliver kennen, die haben deinen Pass vielleicht, deinen Namen, deinen Wohnort und da brauchst du eben die sogenannten Intermediäre. Und in der Blockchain brauchst du diese Intermediäre nicht. Du brauchst kein eBay, du brauchst kein PayPal, du brauchst nur das Protokoll. Das heißt, dieses Protokoll, die Software gewährleistet, dass die Transaktion zwischen dir und mir auf vertrauenslos ist. Also peer-to-peer. Ich kann dir Geld geben, ohne dir zu vertrauen. Ja? Also Geld, Coins in dem Fall. Und das ist, sage ich mal, dieses Prinzip. Und die Technologie, da es dezentral ist, ja, und verschiedene Mechanismen gibt, ist so eigentlich bahnbrechend. Ja? Und du eigentlich keinen Zwischenhändler brauchst mehr.
Das heißt, wenn ich jetzt meinen Apfel an den Matthias weiterverkaufe, dann braucht er eigentlich auch nur mit mir jetzt hier, weil ich ihn kenne, ja. Gebe ich ihm jetzt den Apfel. Also genau. Jetzt haben wir jetzt die nächste Transaktion gemacht, quasi. Ja?
Verständlich, so nachvollziehbar.
Aber was ist denn jetzt, also, jetzt haben wir den Apfel jetzt einmal weiterverkauft. Weiß der Apfel jetzt, wo er ursprünglich herkommt? Oder weiß Matthias jetzt, wo der Apfel ursprünglich herkam?
Genau, und da kommen wir jetzt in die nächste Stufe. Es gibt, man spricht ja sagen, Blockchain 1.0, Blockchain 2.0, Blockchain 3.0. Und Blockchain 2.0, wenn ich mich irre, ist dann eben die nächste Stufe eben mit Smart Contracts. Ja, das kam dann danach, ein großer Vorreiter ist eben Ethereum, die Plattform, die dann sagt, okay, wir können so Smart Contracts entwickeln, wenn irgendwelche Bedingungen, Events eintreten, dann werden erst Transaktionen ausgeführt. Es könnte halt sein, erst wenn es geliefert wird, dass die Transaktion durchgeführt wird. Ja. Und das wäre möglich dann. Und da gibt es eben Beispiele, schon wenn wir eben beim Essen sind, im Supply Chain, für im Essensbereich, Lösungen, die wirklich auch schon live sind, die Quelle von Essen, also zum Beispiel, ich nenne eine Firma, die nennt sich T-Food, die sitzt in Vietnam. Gegründet wurde das von einem Vietnamesen als auch ein Ungarer, 2012, 2013, wenn ich mich nicht irre. Und die haben das, sag ich mal, über das ganze Land jetzt verbreitet, Farmer, Bauern ausgebildet, dieses System zu nutzen. Das heißt, vom Fischfarm, also vom Kuhfarm, können sie, sag ich mal, die einzelnen Tiere taggen, sag ich mal, und bis hin zum Supermarkt die komplette Wertschöpfungskette, Lieferkette nachvollziehbar machen. Und da kannst du jetzt, gibst du so Tags, so kleine Etiketten, nimmst ein Smartphone, Kassensystem, scannst du ab, dann siehst du überall, wo es herkommt. Ja? Und verteilt auf verschiedenen Rechnern wiederum und es einfach transparent und vertrauensvoll ist. Dass du nicht hingehst und sagst, okay, ich ändere jetzt, sag ich mal, den Herkunft von einem Ei oder von einem Huhn, anstatt es aus Vietnam kommt, aus China oder so. Und es wäre theoretisch nicht möglich, ja? in der Blockchain.
Das heißt also, angenommen, wir würden jetzt unseren Apfelfarmer, ja, der würde da mitmachen. Das heißt, ihr könntet sozusagen den Apfel kennzeichnen und wir könnten dann tatsächlich, also du hättest den jetzt quasi ursprünglich vom Bauern gekauft, du würdest dann mich weiterverkaufen und ich verkaufe ihn an Matthias weiter. Das heißt, wir könnten diese ganze Transaktion...
Genau, können wir nachvollziehen.
Okay. Wie hoch ist das Risiko, dass sowas manipulierbar ist? Oder?
Das sage ich immer, der Mensch ist ja nicht unfehlbar. Also sobald Menschen mit involviert sind in der Prozesskette, kann alles möglich sein. Also ich meine, ich könnte den Apfel jetzt nehmen und sagen, okay, er kommt wirklich aus Ingelheim. Aber kaufen woanders ein, ja, und verkaufe ihn als Ingelheimer Apfel, dann ist ein Risiko natürlich da. Aber dafür ist ja normalerweise, gibt es immer noch menschliche Faktoren, die sagen, okay, ich bestätige das. Du hast ja irgendwelche Qualitätskriterien, die du dann, oder Audits, die du dann hast als in der Lieferkette, die Menschen immer noch da sind, die das prüfen. Ja. Nur, dass es wirklich geschrieben ist in eine Datenbank, eine dezentrale Datenbank, wo verschiedene Teilnehmer darauf zuschauen können. Ja. Und wenn der Apfelproduzent eben mal Schindluder betrieben hat, ist es öffentlich. Und jeder weiß eigentlich Bescheid dann.
Ja. Vielleicht kann man an der Stelle würde ich gerne mal nachhaken. Also man sagt ja, bei der Blockchain ist ja das Interessante, dass sozusagen sich die nächste Transaktion quasi aus der Historie sozusagen begründet. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen dort was ändere, ändere ich auch sozusagen die anderen Komponenten. Ja, also das macht das ja relativ sicher. Vielleicht müssen wir das auch noch mal kurz
erklären. Ich glaube, da vermischst du was. Es geht eigentlich darum, dass du, wenn wir von der Blockchain sehr generisch, ich kann es immer nur als Bitcoin-Beispiel nehmen. Also Blockchain ist ja, dass du ein Block nach dem anderen und die sind, die Transaktionen sind gespeichert, aber die referenzieren aufeinander. Das heißt, wenn du hier einen Block hast,
ja,
ich hier einen Block und noch einen dritten Block habe.
Also für unsere Audio-Zuhörer, ja, also wir hantieren hier gerade mit viel Obst rum.
Genau. Ja. Also ein Block hat viele Transaktionen, ja, weil sie pullen das alles in einen Block, sogenannten. Und dieser Block wird dann gehasht, also verschlüsselt. Und der Output, dieser Hash, verweist dann wieder auf, wird genutzt, um auf den nächsten Block. Ja? Der nächste Block verweist dann darauf. Ja? Dein Inhalt, der verschlüsselt ist, steht hier drin. Also wenn das sich verändert, dann merkt der hier das, der Vorgänger. Das heißt, du kannst das hier nicht manipulieren. Dann kommt der nächste wieder, nimmt wieder den Hash aus dem und nimmt es als Referenz und zeigt da drauf.
Okay. Das heißt, ich könnte es manipulieren, aber dann würde er das merken.
Dann würde da mit was mitbekommen oder der Block wäre inkonsistent. Die komplette Kette würde dann verfälscht. Und das würde dann einer mitbekommen, weil die synchronisieren sich ja, die Computer.
Genau. Also richtig einfach ist das nicht, aber wir arbeiten dran, das weiter zu
genau
aufzulösen. Okay, das heißt also im Prinzip, der Vorteil ist der, ich habe ein dezentrales System und ich habe auch die Sicherheit, dass sozusagen die vorherigen Informationen dazu beitragen, oder im Prinzip, was ich merken würde.
Genau, also wenn Daten manipuliert werden, ja, bekommst du es mit, ja, als Teilnehmer im Netzwerk.
Ja, jetzt gibt es ja das berühmte Mining, das man ja überall wieder hört. Vielleicht kannst du das auch mal kurz aufklären, was das bedeutet. Wer schürft da was?
Ja, vorhin hatte ich ja erwähnt, dass Blockchain mehrere Komponenten hat. Also Blockchain an sich ist eigentlich nur eine Datenstruktur, was ich gerade versucht habe zu erklären mit diesen Hash-Referenzen oder Verweisungen von Schlüssel, ist nur eine simple Datenbank, die verteilt wird. Aber da gibt es gewisse Kernkomponenten, die eigentlich überhaupt Blockchain oder Distributed Ledger sexy macht, ist der Konsensusmechanismus. Konsensusmechanismus bedeutet, dass ein Rechner oder Rechner im Netzwerk Transaktionen bestätigen. Stell dir mal vor, hier die ganzen Zuschauer oder Mitarbeiter sind, sag ich mal, ein Rechner und die haben gesehen, dass wir eine Transaktion, ich habe dir einen Apfel gegeben, die bestätigen jetzt alle. Sagen, oh, stimmt, ja, der Oliver hat einen Apfel bekommen, bestätigen das, ja, würden wahrscheinlich in eine Datenbank oder in die Blockchain reinschreiben, passt. Ja. Und das ist dieser Mechanismus vom Konsensus. Und da gibt es eine spezielle Abart davon, also das Mining. Und diese Computer oder auch große Serverfarmen, die erstellen die Blöcke. Erstellen heißt im Sinne, dass die müssen ja immer angehängt werden. Und nur einer im Netzwerk darf das. Ja. Und dafür müssen sie rechnen. Das sind, sag ich mal, Rechenoperationen, die nichts anderes machen, als ein Ratespiel zu machen. Das heißt, es gibt ein Ergebnis, ja, wo sie schätzen müssen. Im Fachjargon machen sie einfach Brute Force. Das heißt, sie rechnen, die rätseln, um genau diesen Wert zu bekommen. Ja, das heißt zum Beispiel, wie heißt du?
Matthias.
Sag ich mal, Matthias wäre der Miner. Ja, und der würde jetzt konkurrieren mit anderen Minern. Und er rätselt. Aber da er jetzt ganz schnelle Rechner hat, ja, sie werden ja meist auf Grafikkarten oder so genutzt, und er rechnet ganz schnell und sagt, oh, ich habe den Rätsel gelöst. Und dann hat er das Recht, einen Block anzuhängen und wird davon wird belohnt. Nicht mit einem Apfel, aber mit einem Bitcoin. Ja, dann bekommt er eine gewisse Anzahl an Bitcoins. Aktuell, glaube ich, sind es, ich weiß nicht, ob 6,25, müssen wir mal nachschauen, oder 12,5. Und ja, das ist es. Mining, also Rechner rechnen und hängen einen Block an und bekommen dafür Bitcoins als Incentive.
Und das brauche ich auch für andere Verfahren oder brauche ich das nur im Kryptowährungsbereich?
Also der Konsensusmechanismus gibt es verschiedene Arten. Also bei Bitcoin oder bei anderen Blockchains nennt man das Proof of Work. Ja? Also Mining ist eigentlich gleich Proof of Work, weil Rechner müssen arbeiten, deshalb der Begriff Arbeit, Work. Und gibt es noch andere Mechanismen wie Proof of Stake, Proof of Authority und was es da noch gibt. Bei Ethereum wandeln sie gerade von diesem Proof of Work, das heißt, es wird gemeint, in Richtung Proof of Stake. Und was bedeutet es eigentlich? Stell dir vor, hier die ganzen Kollegen sind Teilnehmer, ja, und ihr habt eine Vision, sagen wir, okay, wir wollen das Netzwerk stabil halten. Wir wollen, dass es gesund ist, keine Bösewichter gibt, keine Spammer. Dann sagt ihr, wir haben einen Betrag X, das kann Euro sein, es kann Coins sein, sagen, die sitzen auf meinem Rechner, sag ich mal 1000 Ether. Und mit diesen 1000 Ethern sagen sie, okay, wir machen diese Rechenoperation, wir validieren Transaktionen, sagen, okay, das passt alles, ja, bestätigen die, wir sind alle Notare, wir bestätigen das, dass das die Transaktion passiert ist, ja. Oliver hat mir, ich habe dir einen Apfel gegeben, die bestätigen es. Und wenn sie gute Teilnehmer sind im Netzwerk, dann ist okay. Aber sobald sie, sage ich mal, versuchen jetzt zum Beispiel eine Transaktion zu manipulieren, automatisch wird dieser Ether rausgenommen, ihr wird dann bestraft. Ja, das ist eine Proof-of-Stake-Idee dran. Das ist wie ein Stakeholder, ich habe eine gewisse Vision, eine Idee, ich möchte was Gutes im Netzwerk teilnehmen und stelle einen Rechner hin. Und dann gibt es noch verschiedene Abwandlungen davon. Ja. Aber im Kern ist immer, dass es im Konsens ist. Verschiedene Teilnehmer im Netzwerk bestätigen oder haben einen guten Willen, das Netzwerk im Leben zu halten. Ja.
Wie ist sowas denn von der Größe her limitiert? Also ich meine, wenn ich immer einen Konsens schaffen muss, dann irgendwann ist das beliebig groß skalierbar dann? Was ist denn also die Erfahrung?
Beliebig in welchem Sinne skalierbar?
Wie viele Teilnehmer kann ich denn dann noch an so einem Prozess dann irgendwie haben? Das ist dann egal?
Das ist ja unlimitiert. Wenn du in der Public Blockchain, es gibt unterschiedliche Blockchain-Typen, in der Public Blockchain, Bitcoin, Ethereum sind in Public Blockchains, kann jeder teilnehmen. Kannst du zu Hause einen Rechner aufstellen und sagen, okay, ich möchte jetzt Bitcoins minen oder einen Full Node hinsetzen, ist möglich. Ja. Also es gibt keine Grenzen in dem Sinne.
Okay, jetzt gibt es aber natürlich auch mittlerweile professionelle Anbieter, zum Beispiel IBM. Zum Beispiel steigt ja da relativ, sag ich mal, sehr publikumswirksam jetzt in diese ganze Blockchain-Diskussion ein. Welche Rolle spielen die denn in dieser Szene?
Genau, also ich habe gerade von Public Blockchains gesprochen. Also Public heißt, es ist wirklich für jeden transparent und zugänglich, weil es auch Open Source ist. Und Unternehmen, sage ich mal, unter anderem IBM, haben natürlich das Interesse, für Corporates oder Unternehmen eine Lösung anzubieten. Ja? Und dann bewegen wir uns von der Public in die Private Blockchain, also Private Distributed Ledger. Dann hast du nicht frei, jeder darf teilnehmen, sondern nur gewisse Teilnehmer, die, sag ich mal, du hast jetzt ChemWeb, ja, möchtest gerne eine Private Blockchain aufbauen mit deinen Kunden, sagst du, okay, keine Ahnung, Video streamen oder so, nur die, die da teilnehmen dürfen, dann mitnehmen, dann sind die selektiert. Und IBM hat eben Hyperledger als Open-Source-Lösung, aber mit Fokus Business. Ist da recht weit. Vor allem jetzt haben sie ja Use Cases mit Walmart, mit Watson und haben da auch in der Supply Chain Bereich Sachen entwickelt. Und Walmart hat jetzt auch gesagt, alle Lieferanten, ihr müsst jetzt bei uns in der Blockchain mitmachen. Und das ist, sag ich mal, die Idee von IBM. Die haben, glaube ich, im Moment 50 Projekte, die sie schon auf Blockchain-Basis umsetzen und 25 davon könnten sie veröffentlichen, was sie gemacht haben und sind auch sehr stark dran. Also auch, ich weiß nicht, ob ihr die Swift kennt. Swift ist ja die große belgische Finanzinstitut, wo man als Bank ja teilnimmt, ja. Die ganzen SEPA-Transaktionen. Und die haben auch schon die ersten Proof of Concept entwickelt auf Basis von Hyperledger, ja, weil man sich halt eben customizen kann, komplett seine Blockchain. Ja. Und weniger, sag ich mal, technisch das anwendet, sondern mehr aus einer Business-Perspektive und einfach schnell eine Blockchain umsetzen kann in seinem eigenen Firmennetzwerk.
Klingt eigentlich aber auch spannend, ne? Also ich meine, was muss ich denn als Unternehmen tun, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt, finde ich spannend, was muss ich jetzt quasi machen, um da mal erste Schritte in diese Richtung zu gehen? Okay, ich gehe zu deinen Meetups. Ja. Nee, aber ich meine, ist das auch aus Entwicklersicht, ist das komplex, sowas zu machen?
Ja, also ich glaube, also ersten Schritt, sage ich mir, mit allen Technologien ist ja, man muss Education. Ja, Education, also erstmal das Basiswissen schaffen, bevor man sagt, okay, ich möchte jetzt Blockchain machen einfach aus. So, ist klar cool, wenn man direkt irgendwie Prototypen entwickelt, aber man muss ja den Sinn hinten dran stecken. Manchmal ist Blockchain überhaupt gar nicht sinnvoll, muss man nicht machen. Aber dieser Lernprozess muss geschaffen werden, sag ich mal. Sei es Blockchain, als auch AI oder KI, da muss man ja auch erstmal Knowledge schaffen, ja, Wissen. und dann sagen, okay, welche Use Cases, welche Geschäftsprozesse passen dazu. Ja? Und ich habe, wir haben ja eben schon Supply Chain erwähnt, da gibt es eben viele Use Cases, die einfach hervorragend dafür geeignet sind, weil wir viele Teilnehmer im Prozess haben. Ja? Man hat vom Lieferanten, man hat vielleicht Anwälte, man hat irgendwie QM-Auditor, die dann irgendwas zertifizieren, man hat Transporte, irgendwelche Lieferanten, der dann von A nach B irgendein Produkt verschifft, der ist auch ein Teilnehmer. Da muss man eben die Geschäftsprozesse mal anschauen, was macht Sinn. Ja? Und da gibt es gewisse Tools und Guidelines, wann man Blockchain nutzt. Und es gibt Lösungen, die mehr technisch sind. Das heißt, wenn ich jetzt vom Scratch, sag ich mal, Ethereum irgendwas programmieren möchte, das ist ein bisschen weniger zugänglich. Aber Hyperledger oder es gibt auch sogenannte Blockchain-as-a-Service-Lösungen von Microsoft oder anderen Konzernen, auch jetzt Amazon hat zum Beispiel, bieten sowas Sachen, die ein bisschen einfacher sind. Aber wir sind noch in ganz, ganz frühen Phase, von daher ist es noch sehr technisch lastig. Ja. Es braucht halt seine Zeit, bis es ein bisschen mehr user-friendly ist, sag ich mal.
Mhm. Auf welcher Entwicklungsplattform funktionieren die Sachen?
Jede hat, sag ich mal, so seine eigene Spielfeld, sag ich mal. Wenn ich mich irre, Bitcoin ist, Blockchain ist auf C++. Ethereum hat eine eigene Sprache, Solidity, die ist so ähnlich wie Java. Dann gibt es zum Beispiel von dem chinesischen Anbieter Neo, die sind viel variantenreicher. Du kannst auf Node.js, C#, PHP was programmieren. Und hier gibt es auch ein Startup aus Deutschland, Lisk. Die haben auch eine Blockchain, basiert auf JavaScript, Node.js. Von daher ist groß Spielfeld. Man muss halt nur schauen, wie erwachsen so eine Plattform ist. Man tendiert immer noch Ethereum, weil es einfach schon etabliert ist. First-Mover-Vorteile. Aber es gibt jetzt auch bessere, sag ich mal, oder die einfacher sind, okay, umzusetzen. Vor allem, wenn du jetzt Lisk anschaust, JavaScript, das kennt eigentlich fast jeder Entwickler, Frontend-Entwickler oder Backend jetzt auch. Da wird wahrscheinlich einiges kommen da in dem Bereich.
Okay. Du sprachst gerade inzwischen vom Beispiel aus Vietnam. Wo sind wir hier in Deutschland verortet, so im weltweiten Blockchain, wie soll man sagen, Entwicklungsstatus? Also hängen wir da auch wie mit allem hinten dran oder geht so?
Also wenn man so die Medien oder die News-Channel so anschaut im Internet, im Krypto-Welt, sag ich mal, oder Blockchain-Welt, ist Deutschland eigentlich ganz, ganz, ganz gut, sag ich mal, da etabliert, weil vor allem natürlich Berlin und auch hier in Frankfurt sind ja viele Events. Wir haben gerade, da warst du ja auch selbst gewesen, Blockchain Summit in Frankfurt. Wir haben die Crypto Assets Konferenz gehabt, auch dieses Jahr. Und in Berlin geht ja rasant vieles ab, auch als Referenz aus Amerika, als auch in Asien wird Berlin schon als wie soll ich sagen, Referenz genommen, um da Know-how aufzubauen. Und mit der IOTA Foundation, also IOTA Foundation, die dort etabliert ist und auch jetzt weltweit sehr, sehr stark in den Medien erwähnt wird. Und der Dominik Schiener, der Mitgründer von IOTA, ist ja auch sehr, sag ich mal, weltweit tätig, um das, sag ich mal, voranzubringen. Ich glaube, über 200 Tage im Jahr ist er nur am Reisen, um dieses Protokoll IOTA zu vermarkten, sag ich mal. Ja. Okay. Genau. Und ansonsten, ich habe selbst gerade recherchiert vor kurzem über akademische Entwicklung in Deutschland. Was machen eigentlich Universitäten in dem Bereich? Ja. Und da gibt es, sag ich mal, in Mittweida zum Beispiel eine Universität, die schon seit 2013 forscht. Ich glaube, Hannover oder Hamburg, wenn ich mich irre, eine Hochschule, die auch jetzt 5 Professuren bereitgestellt haben letztes Jahr. Darmstadt forscht jetzt, eine Stiftung finanziert hier was und natürlich Frankfurt School of Finance und der Blockchain Center sind auch da am Forschen und vor allem im Finanzsektor. Ja. Und hier in Mainz, lustigerweise, habe ich herausgefunden, ist jetzt auch ein neuer Lehrstuhl gegründet worden. Und den Professor treffe ich sogar nächste Woche und der hat Lehrstuhl, nennt sich Management und digitale Transformation. Und deren Fokus ist im Moment Blockchain. Okay. Wissenschaftliche Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten soll rund um Blockchain gehen.
Ja. Cool. Ja, das klingt ja auch vielversprechend.
Ja, von daher die Frage, da geht was in Deutschland.
Da geht was in Deutschland, das ist sehr schön. Super, also bis hierhin schon mal vielen Dank. war eine Menge Informationen. Wir haben gleich noch eine kleine Fragerunde. Aber ich glaube auch, um da nochmal klar zu sagen, ich glaube, das Redaktionsteam hat ja einiges zu tun, die Shownotes mit den entsprechenden Informationen anzureichern. Das heißt, dort könnt ihr alles nachlesen, was wir gerade so auch an Verweisen genannt haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist die Quelle für Informationen? Ein Buch oder ein Webinar oder irgendeine Webseite, die du jetzt mal aus der hohlen Hand als Infoquelle nennen würdest?
Also es gibt, wer über Jota was lesen möchte, gibt es sogenannte Tangleblog, ist ein Deutscher. Und er schreibt eigentlich viel über Blockchain. Also klar, Jota ein Hauptthema, aber da bekommt man eigentlich einen guten Überblick, was da passiert. Er hat jeden Sonntag macht er auch so eine Art Sonntagsplausch, nennt er das. Und für eine Stunde macht er so einen Überblick immer, was in der Woche passiert ist. Für jemanden, der schnell, sag ich mal, News konsumieren möchte, da ist eine ganz gute Quelle. Klar, und dann gibt es BTC Echo, ja, also ein Magazin. Und ansonsten ist in Deutschland, und ansonsten kommt vorbei nach Mainz, Krypto-Meetup. Wir treffen uns jeden Dienstag einmal im Monat, abends im Coworking Space M1. Und da mache ich und Felix Green, ein Kumpel von mir, machen Education. Ja, konkrete Themen werden da vorgetragen. Ich suche auch Speaker immer wieder. Also wer irgendwie hier Blockchain Enthusiast ist, kann gerne da auf mich zukommen. Ja.
Super. Klasse, sehr schön. So, haben wir Fragen im Auditorium?
Gibt es jetzt Blockchain-Anwendungen jetzt außerhalb vom Finanzsektor für einen Privatanwender, die aktuell interessant sind, die man sich anschauen könnte?
Privatanwender, also Privatpersonen. Also was ich gerade letzte Woche getestet oder vor zwei Wochen getestet habe, ist Doc.io. Die wollen, sag ich mal, auf Basis der Blockchain deine Daten, also professionelle Daten, sag ich mal, dezentral halten. Das heißt, wenn du zum Beispiel LinkedIn oder Xing oder Facebook-Account hast, kannst du dort deine Daten, sag ich mal, speichern und die würden es synchronisieren an andere Systeme. Aber die gehören dann, sag ich mal, dir. Habe ich jetzt mal getestet, ist ganz witzig, interessant. Und ansonsten im Finanzsektor gibt es, außer Finanzsektor, Steemit ist ein großes Beispiel. Steemit ist wie eine Art Medium. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Medium.com ist eine Blogging-Plattform zum Publishing von Texten. Und Steemit gibt dir als Privatanwender die Incentivierung, schreibe dort und du verdienst, sag ich mal, deren Token. Ja, sag ich mal, Leute voten dann oder stimmen ab, du hast einen guten Artikel geschrieben, dafür bekommst du einen gewissen Wert an Token. Und die kannst du, sag ich mal, wieder auf irgendwelchen Marktplätzen verkaufen. Ja.
Gut, sonst noch Fragen? Das so gut erklärt, dass keiner mehr Fragen hat. Ansonsten auch, wie gesagt, schreibt uns immer E-Mails. Ja. Du bist selber ja auch viel aktiv, unter anderem auf LinkedIn auch. Da folge ich dir ja auch. Also ich denke, da kann man ja auch dich dann direkt anfunken und ansprechen.
Klar.
Super. Ja, das war unser erster Teil quasi mit Jan Bu. Der zweite folgt sogleich, aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Das war das Digitale Sofa zum Thema Blockchains und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Channel, gebt uns Sterne und Daumen hoch und hoffentlich schaltet ihr demnächst wieder rein.